Geht's los.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden und allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Eva. Ich drücke jetzt mal nochmal auf Pause. Okay.
Bitte, ich hätte zuerst noch eine Bitte. Es ist noch, sind noch Mikros aufgeschaltet und dann rauscht es manches Mal so.
Okay, dann schalte ich schnell alle aus. Okay, gut, danke. Letzte Stunde.
Hast du uns alle nicht gemutet?
Ach, ich habe euch alle angemutet.
Ja!
In der Klasse 6 haben wir uns mit der vorwärtsgehenden und der rückwärtsgehenden Beweisführung beschäftigt, anhand von Meister Dignagas Einleitungssatz. Meine Frage, wann hat Meister Dignaga gelebt? Wer kann sich erinnern?
Circa.
350, irgendwas.
440.
350.
350, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich habe irgendwo 440 geguckt, vielleicht haben wir zwei unterschiedliche Angaben. Okay, aber ziemlich früh. Und wie ging dieser Einleitungssatz? Mag ihn jemand vorlesen? Hat ihn jemand da? Oder vielleicht sogar auswendig?
Vor Christi.
Susa?
No, ihr habt jetzt die Question vor Christi oder nach Christi?
Ich würde sagen danach.
Anno Domini, ne? Danach.
Ante, genau. Okay, und wie ging der Satz, den wir einmal vorwärts und einmal rückwärts bewiesen haben? Monique, hast du ihn da? Tue ich die Monique mal unmuten?
Ich habe mich gerade selbst unmuten.
Gut, magst du ihn uns vorlesen?
Ich verbeuge mich vor der Person, der die folgenden fünf Qualitäten eines Buddha besitzt. Der Beschützer, der eingegangen ist in die Glückseligkeit, dem Lehrer, der alle Lebewesen hilft und der sich in eine Person mit günstiger Wahrnehmung verwandelt hat.
Wunderbar, danke schön. Heute beschäftigen wir uns mit der Beweisführung durch Ausschluss. Und wie ich mich auf die Klasse vorbereitet habe, ist mir auch nochmal so klar geworden, wie wirklich diese 10 Klassen aufeinander aufbauen und wie so jetzt gegen Ende in den letzten Klassen ein Puzzlesteinchen zum anderen fällt. Und für alle, die vielleicht schon den 5er-Kurs gemacht haben oder also einfach höhere Kurse, heute kommt auch nochmal ganz, ganz extrem, finde ich, die Grundlage für Karma, also für die Karma-Gesetze. Und es ist wieder eine Klasse, die von der Beweisführung relativ einfach und unscheinbar daherkommt. Und wir werden wahrscheinlich alle am Ende der Klasse sozusagen intellektuell nicken. Ja, wir haben es verstanden und ja, wir stimmen zu. Aber es sind ein paar Beweise dabei, die im Endeffekt alles, was wir von unseren Eltern, was wir von unseren Lehrern, was wir von unserer Kultur vermittelt bekommen haben, dermaßen über den Haufen schmeißen, dass wir im Endeffekt es im Moment wirklich nur intellektuell begreifen können. Es dauert wieder ganz, ganz lang, bis dieses Wissen wirklich sozusagen in unserem Verhalten, in unserem Glauben angekommen ist. Im Verhalten angekommen ist. Um diese Beweise verstehen zu können, müssen wir als erstes ein bisschen über ein Grundkonzept reden. Und das Grundkonzept heißt Nyirlen Gyekyu. Wenn ihr das mal nachsprechen wollt, so jeder für sich daheim im Kämmerchen. Nyirlen Gyekyu. Nyirlen Gyekyu. Nyirlen Gyekyu. Nyirlen heißt wesentlich und Gyekyu heißt die Ursache. Es ist praktisch die wesentliche Ursache von etwas. Es wird auch das Wort Substanz dafür verwendet. Es wird das Wort physische Materie dafür verwendet. Es ist praktisch die Ursache, was sich ins Resultat verwandelt. Der klassisch die Eiche, die zur Eiche wird. Der Tomatensamen, der zur Tomate wird. Der Ton, der zum Topf wird. Im Englischen ist es total witzig beschrieben, wenn die Eiche zur Eiche wird, dann floppt das praktisch in den Baum. Wir haben es jetzt im Deutschen mit hineinklumpsen übersetzt. Also das Resultat plumpst in das Ergebnis hinein, verwandelt sich dadurch und ist dann auch nicht mehr vorhanden. Also wenn aus der Eiche der Baum wird, gibt es die Eiche nicht mehr. Also sozusagen das Erste ist, dass diese physische Materie in das Resultat hineinplumpst. Die Eiche wird zur Eiche, der Tomatensamen wird zur Tomate, der Ton wird zum Topf. Das Zweite, was damit in Zusammenhang steht, und das kennen wir alle als das zweite Karma-Gesetz, Resultat und Ursache sind sich ähnlich. Das kennen wir, haben wir gehört, hat jeder auf seiner Visitenkarten-Erinnerer draufstehen. Aus Tomatensamen wird keine Tomate. Aus Tomatensamen wird keine Eiche. Aus einer Eiche wird keine Tomate. Jetzt ist in diesem Tibetischen gibt es noch eine Ergänzung, das heißt Kien. Gyen, eher weiter hinten im Rachen, Gyen. Und das sind jetzt die zusätzlichen Bedingungen oder Einflussfaktoren oder Sekundärfaktoren. Damit ein Baum wächst, also oder ne, machen wir es an einem Tomatensamen, ich glaube, das haben wir alle schon auf unserem Fensterbrett gezogen. Wenn ich den Tomatensamen aufs Fensterbrett lege, dann wächst da nichts. Da kann der Same so gut und so neu und so frisch sein. Es wird nichts wachsen, weil die Erde fehlt, weil die Sonne fehlt und weil das Wasser fehlt. Umkehrdrum, wenn ich Erde, Sonne und Wasser habe, aber ich habe keinen Tomatensamen, dann wird auch kein Tomatenbäumchen wachsen. Für das Ergebnis ist in unserem Bereich, in dem wir uns bewegen als Menschen, Personen im buddhistischen Sinne, diejenigen, die noch keine direkte Erfahrung der Leerheit hatten, brauchen wir, wenn wir die Ursache haben, immer auch diese Sekundärfaktoren. Wenn ich eine Tomatenpflanze haben will, dann brauche ich den Samen, die primäre Ursache, die physische Substanz, und ich stecke sie in den Topf und dann gieße ich sie und stelle sie an die Sonne, sonst wächst nichts. Erst wenn ich im Bodhisattva Level 8 bin, dann kann ich auf die Sekundärfaktoren sozusagen verzichten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir sozusagen, wir beschreiten den mittleren Weg. Und das ist was, worum wir im täglichen Leben jeden Tag kämpfen. Bezahlt mich mein Arbeitgeber, weil ich zur Arbeit gehe, oder bezahlt er mich, weil ich die karmischen Ursachen gepflanzt habe? Und es gehört beides zusammen. Und deswegen müssen wir im täglichen Leben sowohl praktisch die karmische Ursache pflanzen, wir müssen uns aber auch um die Sekundärbedingungen wie Sonne, Licht und Wasser kümmern. Und genau dort immer den richtigen Mittelweg zu finden und also praktisch die richtige Gewichtung zu finden, das ist mit einer Herausforderung. Wie gesagt, erst wenn ich im Bodhisattva Level 8 bin, dann brauche ich keine Sekundärfaktoren mehr.
Darf ich dich was fragen, Sunam?
Ja.
Was wären die Sekundärfaktoren? Also beim Samen, beim Tomatensamen, ich verstehe es. Aber wenn ich das Beispiel von der Arbeit nehme, dass wir Gehalt kriegen vom Arbeitgeber, was ist da, wäre da die Sekundärbedingung, dass ich in die Arbeit gehe und Leistung bringe?
Dass du schon jeden Tag hingehst, ja, und dich etwas bemühst, um Leistung zu bringen. Ja.
Ja, danke.
Aber wie gesagt, also, und genau das ist jetzt dieses Gleichgewicht sozusagen. Du musst natürlich die Ursachen pflanzen, dass du adäquat bezahlt wirst. Aber der Sekundärfaktor sozusagen, dass du hingehst und auch Leistung bringst, gehört schon auch dazu.
Genau, also ich kann nicht nur Samen setzen und dann hoffen, es geht auf, sondern ich muss auch, ja, weil, danke, das hilft mir.
Ja. Und ich weiß auch, dass ich mich mit dieser Aussage jetzt sozusagen ein bisschen aufs Glatteis begebe, weil Geshe-la auch ganz oft sagt, wenn du die richtigen karmischen Samen hast, dann kannst du daheim in deinem Zimmer hocken sozusagen und dann wird der Tresor mit den 5 Millionen durch die Decke brechen und dir vor die Füße fallen. Aber wir hatten auch in einer der Klassen sozusagen, was ist wörtlich gemeint und was ist im übertragenen Sinn gemeint und mit welcher Absicht spricht jemand. Und natürlich hat Geshe-la recht, wenn ich die richtigen karmischen Samen pflanze und ich bin im Bodhisattva Level 8, dann wird der Tresor mir vor die Füße fallen. Aber bis wir da sind, müssen wir uns auch noch ein bisschen um die Conditions kümmern. Und wie gesagt, die Herausforderung ist eben sozusagen, sich dazwischen zu bewegen. Sowohl die karmischen Ursachen zu pflanzen, aber sich auch um die Sekundärbedingungen zu kümmern.
Er hat ja auch bei Aspirin sehr klar beantwortet, dass wir schon noch eine Weile das Aspirin brauchen.
Du musst genau, ja, stimmt. Beim Aspirin, da geht er ja genau einen Schritt tiefer und da sagt er, ja, wir müssen das Aspirin noch nehmen, also auch wenn wir die karmischen Ursachen haben. Und genau am Aspirin hat er es, glaube ich, auf dem Lamrim-Teaching erklärt, dass es erst bei Bodhisattva Level 8 brauchen, kein Aspirin mehr nehmen. Ja. Danke, Eva. Okay, also das ist jetzt das Grundprinzip, die wir dann einfach nachher nochmal sozusagen nochmal vertieft für die Beweisführung brauchen. Wir haben es Nyurlen Gingyu. Das ist die physische Substanz der Same. Und wir haben Skien, die Zusatzfaktoren. Die physische Substanz ist zwingende Voraussetzung, damit wir, das ist die Ursache, damit wir ein Resultat kriegen. Die Sekundärfaktoren braucht man dazu, damit der Samen auch wächst. Nur Sekundärfaktoren kriegen wir kein Resultat, weil die physische Ursache fehlt, der Hauptgrund. Das andere ist praktisch das Ausmalen. Und die Hauptfrage, mit der wir uns jetzt die ganze Klasse beschäftigen, und das ist jetzt praktisch, jetzt geht's ans Eingemachte, an den Titel, der Beweis für zukünftige Leben. Da fangen wir heute damit an und auch die nächsten beiden Klassen gehen da noch ganz viel drauf. Und die Hauptfrage, die wir heute versuchen, durch eine Beweisführung, durch Ausschluss zu beweisen, ist, was ist die wesentliche Ursache für den Geist zum Zeitpunkt der Empfängnis oder im ersten Moment bewusster Erkenntnis? Also die Formulierung ist deswegen gewählt, weil es auch wieder kulturell unterschiedlich ist, ob ich daran glaube, dass wenn sich praktisch Spermie und Ei treffen sozusagen, schon Bewusstsein, Geist da ist, oder ob das erst irgendwann später passiert im Laufe des Wachstums in der Gebärmutter. Also deswegen ist die Formulierung hier sozusagen erweitert, um einfach auf die kulturellen und religiösen Glaubensunterschiede einzugehen. Wir versuchen es praktisch durch Ausschluss zu beweisen. Wir haben... Hilfreich ist, wenn ihr euch die Notizen jetzt ausgedruckt habt, weil hier dieser Baum praktisch da steht, den wir uns entlang hangeln und wir werden einfach sozusagen jeden Baum ausschließen. Der Baum ist eine Darstellung von, in was sich alle Objekte und oder alle existierenden Dinge einteilen kann. Die Überschrift im Tibetischen ist She Cha und es ist praktisch doppelt gemoppelt. She heißt alle Objekte, die man kennt oder die man wissen kann und Cha sind alle existierenden Objekte. Das ist aber laut Mengenlehre sozusagen das Gleiche. Das sagen sie hier einfach doppelt. Im Deutschen wird man sagen doppelt gemoppelt. Und die teile ich als erstes ein in Takba und Mitakba, in unveränderliche Dinge und veränderliche Dinge. Bevor wir jetzt dem Strang mit den veränderlichen Dingen nachgehen, schließen wir als erstes gleich mal sozusagen die Seite mit den unveränderlichen Dingen aus, Takba. Dafür würde ich gern nochmal die Definition von Geist oder Bewusstsein wiederholen oder vielleicht auch neu sagen. Geist ist ein Bewusstseinsstrom. Ich würde auch als gleichwertiges Wort Geisteskontinuum verwenden. Geisteskontinuum heißt, dass sich der Geist fortsetzt und dass er auch fähig ist, was zu lernen, weil sonst würde man nicht in die Schule gehen. Wenn wir am Ende von der ersten Klasse alles verlernt hätten, dann würde man nicht in die zweite Klasse kommen. Diese Definition beinhaltet eben, dass sich, also wie gesagt, wenn ich das Wort Geist in den Mund nehme, rede ich eigentlich immer vom Geisteskontinuum. Ein Moment vom Geist nach dem anderen. Und dieses Geisteskontinuum verändert sich. Wer kann man jetzt aufgrund des bisher Gelernten argumentieren, warum der Geist nicht durch unveränderliche Dinge verursacht sein kann? Aus den letzten Klassen.
Weil die Ursache für ein Resultat immer dieselbe Qualität haben muss.
Also das und in heißt, welcher Qualität unterscheiden Sie sich?
Na, es ist zum Beispiel beim Geist. Der Geist ist etwas Veränderliches, also muss die Ursache für den Geist auch etwas Veränderliches sein. Und wir sagen immer, es ist ein, sozusagen der Geist einen Moment davor, aber von der Qualität ebenso veränderlich.
Fast gut. Ich würde an einer Stelle leicht spezifizieren. Also der Geist ist veränderlich. Das heißt, er muss eine Ursache haben. Und die Ursache kann nichts Unveränderliches sein. Das haben wir ja bei diesem Erschaffer, der unveränderlich ist, aber die veränderliche Welt erschafft, sozusagen bewiesen. Ich glaube, das war Klasse 3 oder 4. Genau. Wunderbar. Also haben wir jetzt praktisch taktbar alle unveränderlichen Dinge haben wir sozusagen schon abgehakt. Genau. Und was ich auch interessant fand, was nämlich jetzt auch nochmal der, sozusagen die Verbindung zu Dignagas Einleitungssatz ist, der sich in eine Person mit gültiger Wahrnehmung verwandelt hat. Ja, Gott sei Dank ist unser Geist veränderlich. Wie gesagt, sonst würden uns unsere Eltern nicht in die Schule schicken. Aber auch Gott sei Dank ist unser Geist veränderlich, weil sonst könnten wir uns nicht von den Kleshas, den Geistesgiften, befreien und überhaupt die Buddhaschaft erreichen. Also das hatten wir ja auch schon praktisch, sich in eine Person mit gültiger Wahrnehmung verwandeln, geht nur, wenn unser Geist veränderlich ist. Wenn er fähig ist, was zu lernen. Hin und wieder ist er das. Genau. Okay, dann widmen wir uns mal dem rechten Zweig der veränderlichen Dinge. Ich würde jetzt einmal durch den Zweig durchgehen, um die einzelnen Punkte zu erklären und dann im Anschluss praktisch für jeden Punkt die Beweisführung oder die Ausschluss, den Ausschlussbeweis führen. Die veränderlichen Dinge teilen sich auf in Bempo. Das sind alle Dinge, die aus Atomen bestehen, also physische Substanz. So wie wir sie kennen, wirklich Dinge, die aus Atomen bestehen. Und auf der anderen Seite Rigpa, Geist, was impliziert, dass er nicht aus physischen Atomen besteht, sondern nur sozusagen aus Energie. Die physischen Dinge Bempo teilen wir auf in Wangpo und Shisuk. Wangpo ist ein interessantes Wort. Heißen auch ganz viele Mönche so. Wer die Katze des Dalai Lama liest, kann sich an Geshe Wangpo erinnern. Wang ist eigentlich das Kraft für Wort, das Wort für Kraft, Energie und Macht. Und wird dann auch für die Ermächtigung später verwendet. Im Tantra. Hier wird es verwendet als Sinneskraft. Also unsere fünf Sinne. So wie wir sie auch kennen. Augen.
Das ist alles Wangpo.
Das ist alles Wangpo. Das sind die fünf. Hier wird es praktisch im engeren Sinne von die fünf Sinneskräfte verwendet. Oder auch als lebende Zellen wäre auch ein Synonym dafür. Die fünf Sinneskräfte sind Augen, Nase, Zunge, Ohren, Haut. Und ich habe mir extra das Herz-Sutra rausgesucht. Es gibt keine Augen. Keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper. Also ich fand es interessant, weil wenn er hier von Körper spricht, im Endeffekt die Tastempfindung der Haut referenziert. Das sind auch die fünf Haufen, die sozusagen sind auch die Sinneskräfte, sind ein Haufen davon, die uns ausmachen. Und alle, praktisch unser kompletter Körper ist irgendwie mit den Sinneskräften verbunden. Also indirekt steht die fünf Sinneskräfte für unseren Körper. Bei den Sinneskräften hat der Buddhismus eine ganz eigene Theorie. Manchmal sprechen sie auch zum Beispiel von Augenbewusstsein. Aber wenn in diesem Zusammenhang das Wort Bewusstsein verwendet wird, reden sie nicht von Geist, sondern sie haben eine klare Differenzierung, dass sozusagen das Auge, das ganz normal, was wir hier kennen, ist. Und dahinter sind Zellen, die dieses Sinnesbewusstsein ausmachen. Wir würden bei diesen Zellen in unserem westlichen Verständnis vom Augennerv sprechen oder vom Nervus opticus. was der macht, ist eigentlich praktisch eine rein mechanische Sache. Unser Auge ist nichts wie ein Rezeptor, ähnlich wie ein Bewegungsmelder. Praktisch der, wenn sich was bewegt, das Licht anmacht. Unsere Augen nehmen nur Farben und Formen wahr. Und diese Wahrnehmung passiert praktisch im Augennerv, also in diesen Zellen, denen das Sinnesbewusstsein im Buddhismus zugeschrieben wird. Aber es nimmt nur Formen und Farben wahr. Es beurteilt nicht. Es ist wirklich, unsere Augen sind nichts anderes wie eine dumme Kamera. Also, dass ich jetzt praktisch, habe ich einen Stift da? Nein, ich habe keinen Stift, aber ich habe heute eine wunderschöne Fadenspule da. Also wenn ich das Ding jetzt vor mein Auge halte, dann nimmt mein Auge einen Zylinder wahr, der in der Mitte lila ist und oben und unten weiß. Selbst das Wort Zylinder ist eigentlich schon fast zu viel. Er nimmt die Umrisse wahr. Und alles andere passiert, nachdem diese Daten praktisch an den Geist übertragen wurde. Und dann zack, 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 Spule, Fadenspule. Also die Sinneskräfte sind im anderen wirklich nichts anderes wie Rezeptoren, die irgendwelche physikalischen Änderungen wahrnehmen. Sozusagen Farben und Formen vom Auge, die Geruchspartikel in der Nase oder auf der Zunge oder Druckempfindung. Also das sind auch alles Dinge, die man heutzutage ja wirklich mechanisch nachbauen kann. Interessant, ne? Ich möchte hier, also wie gesagt, ich sage hier relativ viel dazu, weil diese Sinneskraft und dieses Sinnesbewusstsein einfach in den späteren Kursen so oft wieder vorkommt und deswegen ist mir wichtig, dass ihr es wirklich versteht. Die Sinneskräfte sind sensitiv, aber nicht wissend. Das ist eine ganz wichtige Definition und das habe ich eben gerade versucht zu erklären. Sie sind sensitiv in dem Sinne, dass sie Änderungen in der Temperatur, im Licht, im Druck wahrnehmen, aber sie wissen nicht, um was es sich handelt. Das passiert erst im Geist. Oder was ich auch noch einen schönen Satz dazu fand, war, er nimmt Farben wahr, aber er erkennt sie nicht. Das Auge sieht blau, aber es kann, also das Auge weiß nicht, dass das blau ist, sondern das sind vielleicht 17 Bit Übertragung pro Sekunde, würde ich jetzt in meiner Computersprache sagen. Okay. Der zweite Zweig unter Benpo, alles was physische Substanz ist, ist Chisuk, Suk, Ulrike. 4. Genau, Suk steht für 4. Und das sind die 4 Elemente oder alle Dinge, die außerhalb unseres Körpers sind. Finde ich auch eine interessante Aufteilung, sozusagen alles, was der Körper ist und alles, was außerhalb ist. Sie sagen hier die 4 Elemente, da gehen Sie auch mit den klassischen Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Eigenschaften der Elemente kommen in der nächsten oder in der übernächsten Klasse. Jedes Element hat seine eigenen Eigenschaften und jedes Ding besteht aus unterschiedlichen Anteilen von diesen Elementen. Die Definition sind Dinge außerhalb, Klammer auf, lebender Materie, Klammer zu. Lebende Materie ist das, was man vorher hatte, Wangpo, die Sinneskräfte. Eine interessante Nebeninformation, Nägel und Haare zählen zu Materie außerhalb. Warum?
Das ist eine tote Materie.
Genau, tut nicht weh, wenn man sie abschneidet. Okay.
Sie kann auch nichts wahrnehmen.
Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zu den Beweisführungen. Was wollen wir beweisen? Dass unsere Sinneskräfte nicht die Ursache für unseren Geist sind. Dann ist auf eurem Chart darunter noch eine kleine Aufteilung. Sind alle Sinneskräfte zusammen die Ursache für unseren Geist oder nur einer davon? Die Beweisführung für alle Sinneskräfte zusammen ist eigentlich relativ einfach. Wenn die Sinneskräfte die Ursache für unseren Geist wären und ich erblinde heute, was würde dann mit meinem Geist passieren? Verändert er sich dann? Funktioniert er nicht mehr? Funktioniert er nur eingeschränkt? Also ich kenne einige blinde Menschen und ich kann, und das werdet ihr wahrscheinlich alle bestätigen können, die sind manchmal geistig viel klarer und fitter wie wir mit unseren Augen. Also das kann es nicht sein, die fünf Sinneskräfte zusammen. Dann ist die Frage, kann es eine Sinneskraft sein? Also zum Beispiel ist das Augen, die Augenkraft die Ursache für unseren Geist? Und das, hier wird es schon interessanter. Hier könnte man auch die Beweisführung anführen, wenn es so wäre und ich würde blind werden, dann hätte ich gar keinen Geist mehr. Wir führen hier aber eine zweite Beweisführung an, dass da die Augenkraft nicht die Ursache für unseren Geist ist, aufgrund der Ähnlichkeit, die wir ja ganz am Anfang schon besprochen haben, müsste ja dann unser Geist sozusagen genauso gut sehen können wie unsere Augen. Und wenn ich im Geiste mir was vorstelle, also ich zumindest, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir was im Geiste vorstelle, ist es nie so klar, wie wenn ich es direkt durch die Augen sehe. Also aufgrund der Ähnlichkeit fällt auch sozusagen eine Sinneskraft als Ursache für den Geist aus. Weiß jemand die Qualitäten des Geistes, durch was der Geist charakterisiert ist? Es gibt drei Hauptqualitäten oder zwei. Er ist klar und wissend. Klar könnte hier zwei Bedeutungen haben. Zum einen klarer Geist, sprich ich kann wirklich gut denken. Ist es hier aber nicht, sondern es bezieht sich eher darauf, dass du ihn nicht sehen kannst, im Sinne von durchsichtig oder nicht sichtbar. Daraus leiten sich mehrere, noch weitere Eigenschaften ab, wie er ist nicht heilbar und er lässt sich auch nicht einsperren. Er ist nicht praktisch an unseren Körper gebunden. Mein Geist kann ganz bequem woanders hingehen. Und ganz oft ist er nicht da drin. Das zweite war wissend. Und das wird auch mit bewusst gleichgesetzt. Deswegen hatte ich vorher bei der Sinneskraft, wie gesagt, mit Sinnesbewusstsein sich nicht irreführen lassen, dass wir da einen Geist implizieren. Sondern Bewusstsein heißt, der Geist ist es, der sich bewusst ist. Und diese Qualitäten haben einfach keine Ähnlichkeit zum Sinnesorgan. Ein Sinnesorgan ist was Festes, das kann ich anpacken. Ich kann es auseinanderschneiden. Es ist immer da drin, es hat praktisch Grenzen und ist auch an den Körper gebunden. Und insofern, aufgrund von diesen Qualitäten, fällt sozusagen schon aufgrund der Ähnlichkeit, dass die Ursache und das Resultat ähnlich sein müssen, eine Sinneskraft als Ursache weg. Okay, zack, zack, haben wir die zwei abgehakt. Weder alle fünf Sinne zusammen, noch einer alleine. Das nächste war Chiksun, die vier Elemente oder Dinge außerhalb der lebenden Materie. Die Beweisführung für alle vier Elemente ist jetzt relativ einfach, weil wir es mit den fünf Sinneskräften schon gemacht haben. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, ich schütte fünf Substanzen oder vier in ein Reagenzglas, schüttel und dann verwandelt es sich in den Geist. Ich glaube, das haben auch ganz viele schon im Labor versucht, irgendwie den Urknall nochmal zu produzieren. Das funktioniert nicht.
Ich wollte gerade sagen,
es funktionieren würde, wäre es wieder das Gleiche. Wenn ein Element weg ist, was passiert dann mit dem Geist? Für ein Element führen wir wieder im Endeffekt die gleiche Argumentation wie bei der Sinneskraft. Also angenommen, Eisen wäre die Ursache für meinen Geist. Oh Gott, ich bin zwar ein Sturschädel, aber dann wäre ich, glaube ich, noch ein deutlich größerer Sturschädel. Und es ist wieder überhaupt keine Ähnlichkeit da. Stahl ist was Festes, das kann ich teilen, das hat Grenzen, zum Beispiel. Also kann es nicht den Geist verursachen, weil er Qualitäten hat, die dem diametral gegenüberstehen. Dann kommen wir zu der Interessanten, auf was wir, glaube ich, alle schon gewartet haben, dass es darauf hinausläuft. Ist der Geist die Ursache für den Geist zum Zeitpunkt der Empfängnis? Hier haben wir die Unterscheidung, dein eigener Geist oder der Geist eines anderen. Und gerade jetzt beim Geist eines anderen, finde ich, werden deutlich unsere kulturellen und wissenschaftlichen Beweisführungen sozusagen auseinandergenommen. Wenn mein Geist wirklich durch den Geist eines anderen verursacht wäre, wer fällt euch als erstes ein? Wer könnte das dann sein, die Ursache für den Geist?
Eltern, oder?
Genau, natürlich die Eltern. Das ist das, was wir ja auch glauben. Oh, ich ähnle meiner Mutter so. Wenn dem so wäre, hieße das, dass praktisch, wenn sich Spermie und Eizelle treffen, dass in der Spermie und in der Eizelle sozusagen Geist von den Eltern drin wären, die dann unseren Geist ausmachen. Interessant wäre, dass dann wieder physische Substanz unseren Geist verursachen würde. Erste Beweisführung. Ähnlichkeit. Die zweite Beweisführung ist relativ einfach und das ist was, was wir jeden Tag erleben, aber es nicht wirklich glauben wollen. Dann müsste jedes Kind die Fähigkeiten der Eltern oder eines Elternteils haben. Der Vater ist ein begnadeter Pianist. Wenn dieser Geist die Ursache für den Geist des Kindes ist, dann müsste das Kind zumindest einigermaßen Klavier spielen können. um wieder der Ähnlichkeit, dem Gesetz der Ähnlichkeit zu genügen? Ist es manchmal, aber nicht immer. Deswegen scheidet sozusagen das wirklich aus. Und es kann auch andersrum sein. Der Vater hat keine Ahnung von Musik, kann keine zwei Noten singen oder spielen und das Kind ist sozusagen der begnadete Konzertpianist. Also sowohl Qualitäten, die der Vater hat, werden nicht ans Kind übertragen. Also wenn es die Ursache wäre, müsste das ja so sein. Aber es ist auch andersrum, dass wenn der Vater die Qualität nicht hat, das Kind Qualitäten haben kann. Was dann auch wieder der Ähnlichkeit widerspricht. Und das finde ich ist wirklich was, und also ich, wie gesagt, ich glaube, das, also haben wir mit der Muttermilch eingesaugt, diesen Gedanken. Und die Wissenschaft mit DNA und Genen und was alles dadurch verursacht wird, ist was, an was wir wirklich, wirklich einfach glauben. Und diese Beweisführung widerlegt das. Und deswegen könnt ihr jetzt intellektuell sagen, ja, stimmt. Aber das ist auch wieder was, was man einfach immer wieder sich wirklich vor Augen halten muss und im täglichen Leben sich sagen, stimmt, jetzt habe ich mich wieder dabei ertappt, dass ich eigentlich glaube, dass diese Eigenschaft vom Vater oder von der Mutter kommt. Bei einem selber und bei anderen. Also das ist was man wirklich in der eigenen Familie am besten immer wieder überprüft, dass es so nicht ist, wenn man sich beim eigenen Denken ertappt, was man dran glaubt. Ausschlussbeweisführung, Klasse 7, ACI-Kurs 4 rausholen.
Ist es das, was Orit versucht hat zu erklären, wie bei Yoga mit dem Brahma und den Chakrenpunkten?
Nein. Da hat sie das hat nichts mit dem Geist zu tun, sondern da hat sie ja praktisch erklärt, dass anhand vom sehe ich mich auch da aus dem Fenster. So stimmt es auch nicht. Ja, es hat was mit dem Geist zu tun.
Sie hat ja gesagt, es entsteht im Mutterleib.
Genau, also die Argumentation von Orit ist genau andersrum sozusagen, dass der Geist sozusagen den Körper baut. Und wir sind im Endeffekt gerade bei der Argumentation andersrum, dass nicht der Körper sozusagen die Ursache für den Geist ist. Ja, stimmt. Sie hat es praktisch von der anderen Seite her erklärt. Ja.
Okay, darf man was fragen oder später?
Lass mich den. Geht es direkt um Eltern-Kind? Christa?
Ja, mach fertig. Mach okay. Fertig, dann frage ich später.
Gut. Also wie gesagt, ich persönlich finde, das ist wirklich was man sich in seiner eigenen Familie immer wieder, wenn man sich bei diesen lapidaren Nebensätzen, ja, das habe ich von meiner Mutter, ja, das habe ich von meinem Vater, oder guck doch die zwei an, die gucken ähnlich aus. Also wie gesagt, ist hochinteressant, wie oft diese Glaubenssätze in uns, wie fest die verankert sind und wie oft die hochkommen. Okay, jetzt gehen wir dann zu deinem eigenen Geist. Irgendwie haben wir ja, glaube ich, alle vermutet, dass es auf das hinausläuft. Das ist das Einzige, was übrig bleibt in unserer Beweisführung. Alles andere haben wir jetzt ausgeschlossen. Also ist die Ursache für unseren Geist zum Zeitpunkt der Empfängnis in diesem Körper unser eigener Geist, einen Moment bevor. Es kann nichts anderes sein. Wir haben alles andere ausgeschlossen. Das heißt, der Geist aus dem früheren Leben. Damit haben wir praktisch frühere Leben bewiesen. Der Geist zur Zeit der Empfängnis muss eine Ursache haben. Wir haben in diesem Chart sozusagen alles andere ausgeschlossen. Es kann nur dein eigener Geist aus einem vorherigen Moment sein. Und das muss dann aus dem früheren Leben sein. Und natürlich ist die Schlussfolgerung auch, dass wenn wir heute mit diesem, wenn dieser Körper seinen Geist aufgibt, die deutsche Sprache, also wenn dieser Körper stirbt, dann geht der Geist weiter und verursacht sozusagen den Geist in deinem nächsten Leben. Jetzt kommt der Trommelwirbel, da.
Woher kam der erste Geist, mein erster Geist?
Genau, und der Rückschluss ist, dass der Geist schon immer da ist. Er ist ewig, sowohl sozusagen in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Es gab keinen Urknall, der deinen Geist praktisch erzeugt hat. Weil die Ursache für den Geist jetzt ist immer praktisch ein Moment des Geistes vorher, deines Geistes. Und wenn du das praktisch rückwärts spielst, dann ist da nie ein Anfang, sondern der Geist ist schon immer da. Und interessanterweise, vielleicht hat das in der letzten Klasse, die ich gemacht habe, das müsste dann die 5 gewesen sein, habe ich zum Beispiel in einem Nebensatz gesagt, ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist. Die Anzahl der Geiste ist gleich seit ewiger Zeit und wird immer gleich bleiben. Ah, da sehe ich das, die Leute nicken, die es gehört haben. Weil sonst, wie gesagt, das ist mit ein Grund davon, weil es den Geist schon, also den persönlichen Geist gibt es schon immer und wird es immer geben. Und deswegen können nicht mehr Geiste entstehen. Weil nur dein Geist kann den Moment deines Geistes im nächsten Moment erzeugen.
Wir reden aber von alle Universen. Ne? Also wir reden nicht von Erde, sondern alle.
Alle Universen, ja, danke.
Aber es gibt ja auch so einen Ausspruch, im Universum sind alle Energien gemessen und gewogen. Das würde ja auch dafür sprechen, dass es...
Das würde das untermauern, ja.
Ja.
Genau.
Brigitte, darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Ist das jetzt ein Beweis, dass der Geist auch in die Zukunft wieder in einem Körper findet? Dass der Geist endlich ist in die Zukunft?
Das ist der Beweis, dass dein Geist nie aufhört, weil der aktuelle Moment des Geistes immer den nächsten erzeugt. Wir haben nicht bewiesen, dass der Geist immer mit einem Körper verknüpft sein muss. Also da haben wir heute irgendwie so gar nicht davon geredet.
Stimmt, das habe ich dazu gedichtet.
Ja. Ja, aber es ist interessant, es sind genau die kleinen, wie gesagt, das sind diese kulturellen Dinge, wo man sich immer praktisch dabei, und deswegen ist Debattieren unter Hausaufgabenpartner so wichtig, weil da mittelt man sich dann aus. Dem fällt es auf, wenn man dann solche Annahmen trifft.
Okay, danke.
Ja.
Jetzt habe ich auch noch meine Frage, und zwar bei mir jetzt gerade kommt, seitdem die Erde besteht, also wir werden ja immer mehr von der Weltbevölkerung. Das heißt, es sind dann eigentlich auch in irgendeiner Sphäre praktisch viele Geiste, die gar nicht inkarniert sind?
Also da habe ich jetzt keine Zahlen. Ich hätte zum Beispiel jetzt den Verdacht, dass es weniger Tiere gibt, dafür mehr Menschen. Mhm. Also wäre jetzt ein Hint. Könnte aber auch sein, der Hinweis von der Eva, dass die aus anderen Universen sozusagen kommen, ja.
Danke.
Das wäre mal eine interessante Zahl, Anzahl der Tiere und Anzahl der Menschen in Relation. Weil da würde dahinter stecken, dass sozusagen, das würde auch diese Aufwärtsbewegung praktisch untermauern, wenn es weniger Tiere und mehr Menschen gibt. Mhm. Dass der Geist sich immer fortentwickelt. Wenn wir jetzt von der Annahme ausgehen, und das tun die Buddhisten, dass der menschliche Körper der wertvollere ist.
Mhm. Spannend.
Ja, ganz spannend.
Mhm. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, keine Tiere mehr, das wäre doch furchtbar, oder?
Dann kannst du nur sagen, dann wären wir alle Menschen und hätten die Möglichkeit, erleuchtet zu werden. Also der menschliche Körper ist einfach die Existenz, in der wir das Dharma praktizieren können und wirklich im Endeffekt die Buddhaschaft erreichen können. Es gibt kein anderes Vehikel.
Also wenn unser,
da darf ich noch schnell zu Brigitte was sagen. Du siehst jetzt sozusagen in dem Moment eine karge Erde, weil für dich, ich würde sagen, im Rückschluss bedeutet, wenn die Tiere aussterben, auch die Natur ausstirbt. Versuch beim nächsten Mandala jetzt am Ende der Stunde dir mal vorzustellen, wie wäre die reine Welt, in der es keine Tiere gäbe.
Brigitte, ich hätte auch noch eine Frage.
Gerne, Susa.
Aktueller Geist erzeugt den nächsten Geist, hast du gesagt. Aber noch keine Antwort habe ich bekommen, aber was ist mit dem Körper?
Dein Körper wird von deinem Karma projiziert. Oder so wie es die Angelika hatte, glaube ich, darauf hin. Ach so, doch, du warst in Wien. So wie Angelika praktisch hingewiesen hat, Orit hat es in der Yogastunde am Wochenende erzählt, wie sozusagen durch den Energiefluss sich Zentralkanal, die Seitenkanäle bilden und aufgrund praktisch der Verschlingungen dann sich an diesen Punkten Körper, Knochen und Fleisch bildet. Ah. Wenn wir uns jetzt sozusagen auf die vier Blumen referenzieren, dann wird dein Körper natürlich von deinem Karma erschaffen. Dein Karma entscheidet, ob du im nächsten Leben Mensch oder Tier oder hungriger Geist oder, also jetzt, wenn wir jetzt nur vom leidenden Kreislauf sprechen, das entscheidet dein Karma, welche Form du annimmst. War das der Hintergrund der Frage, sozusagen, wo kommt dieser Körper her?
Danke, you helped me to remind this, thank you.
Ja. Ich sehe ganz, ja, ihr guckt alle sehr, sehr nachdenklich. Und es ist auch so, wie gesagt, diese Logik kommt immer so unscheinbar daher und schon wird wieder einer von diesen mit der Muttermilch eingesaugten Glaubenssätze. Also ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, für mich war der Viererkurs einer der schwierigsten im Verdauen. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es aber einfach jetzt nochmal eine sehr, sehr schöne Grundlage für all die späteren Dinge oder die Dinge, die wir einfach viele von uns, die haben wir ja schon wirklich, die vier Karma-Gesetze, die vier Blumen, das sind ja alles Dinge, die wir auswendig können, aber das ist mit die Grundlage, auf der das alles aufbaut. Und nur so als kurzer Ausblick, nur deswegen, weil der Geist weitergeht von einem Leben zum anderen, sind wir überhaupt fähig, die Buddhaschaft zu erreichen. Weil wir wissen, das ist ein wenig kompliziert, das geht nicht in einem Leben. Also genauso wie man in der Schule von der ersten die zweite Klasse auf die erste Klasse aufbaut, ist es auch, wenn man von einem Leben zum anderen geht, dass das uns ermöglicht, uns weiterzuentwickeln und überhaupt die Buddhaschaft zu erreichen. Wenn dem nicht so wäre, dann bräuchte man sozusagen nicht wirklich studieren. Ihr kennt bestimmt die Referenzen, wie viele Äonen es dauert. Und deswegen müssen wir praktisch also in ein nächstes Leben haben, weil sonst wird das alles keinen Sinn machen.
Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte, Monique. Wir haben vorhin gesprochen über die Qualitäten des Geistes.
Ja.
Das ist klar und Wissen.
Ja, das sind und sozusagen die zwei Hauptcharakteristika.
Genau. Und der Geist ist ja veränderlich.
Ja.
Und ewig.
Ja.
Das sind auch Qualitäten, oder?
Ist das eine Qualität? Ist veränderlich eine Qualität? Ja, ich würde sagen, ja. Ja.
Und jetzt ist meine Frage, kann ein Geist etwas Unveränderliches wahrnehmen? Direkt.
Außer
in der direkten Wahrnehmung der Leerheit.
Ja.
Aber sonst, zum Beispiel, wie ich jetzt bin, noch nicht so weit, kann ich da was Unveränderliches wahrnehmen?
Jetzt müssen wir wahrscheinlich als erstes definieren, was haben wir denn für unveränderliche Dinge? Das sind nämlich gar nicht so viele. Also es ist die Leerheit an sich, die große Leerheit. Dann ist es die Leerheit jedes einzelnen Objektes. Die Leerheit meiner Fadenspule. Also jedes Objekt hat seine eigene Leerheit. Wenn die Fadenspule in der Fadenspulenfabrik zusammengesetzt ist, dann ist die Leerheit der Fadenspule da. Und wenn ich die Fadenspule aufgebraucht habe, ist die Leerheit der Fadenspule weg. Dann ist es Empty Space, leerer Raum.
Kannst du vielleicht da was dazu erzählen?
Ja, leerer Raum.
Also ich weiß, wir haben das im letzten Kurs auch schon gehabt, aber damals habe ich das nicht so verstanden. Und vielleicht bin ich jetzt schon reif dafür.
Ich versuche es so gut zu erklären, wie es mir mein Wissensstand erlaubt. Leerer Raum ist sozusagen alles um uns herum. Die Gefahr ist, was es nicht ist, dass man sich den leeren Raum jetzt praktisch wie eine Badewanne vorstellt. Und ich tue meine Fadenspule in diesen leeren Raum und wenn es wie eine Badewanne wäre, dann würde jetzt praktisch das Wasser überfließen. So ist es nicht. Sondern der leere Raum wird sozusagen jetzt hier zwischen der leere Raum zwischen meinen zwei Fingern wird jetzt sozusagen von der Fadenspule eingenommen. Der leere Raum ist aber trotzdem da und verändert sich dadurch nicht. Und auch hinterher ist er da und ist unverändert.
Und alle Luftmoleküle, die du jetzt wegdrückst?
Das sind Luftmoleküle. Das ist nicht leerer Raum. Das ist Raum, wie wir ihn konventionell verstehen. Das wäre die Badewannenvorstellung.
Okay. Ja?
Ja.
Aber ein leerer Raum ist nicht gleich ein Vakuum, wo nichts drinnen ist.
Das ist sozusagen die Möglichkeit, dass etwas darin ist. Was aber dadurch nicht verändert und nicht beeinflusst wird. Ich weiß.
Okay, ich lege es doch noch zurück aufs Regal.
Ja.
Danke.
Ja. Aber jetzt, die Grundfrage war ja, kann ich mit meinem Geist die Leerheit wahrnehmen? Das ist das, worum wir uns alle tagtäglich bemühen, dass wir die Leerheit der Dinge wahrnehmen. Die Leerheit ist keine positive, sondern eine negative Eigenschaft. Das ist was Negatives. Ich versuche, die Leerheit wahrzunehmen, dass ich mein Gehalt karmisch gepflanzt habe, wenn mein Abrechnungszettel am Ende des Monats kommt, wie heute. dann versuche ich die Leerheit wahrzunehmen, um da zu sitzen und sagen, oh, da war ich aber großzügig, war wunderschön, mein Arbeitgeber hat mir ein nettes Gehalt überwiesen. Und ich versuche die Leerheit wahrzunehmen, dass ich 50% Steuern davon abdrücke. Das ist das, was wir auf intellektueller Basis versuchen wahrzunehmen. Es ist aber keine direkte Wahrnehmung. Wir sind immer noch im Intellektuellen. Wir halten es uns vor Augen. Vielleicht haben wir hin und wieder ein Highlight von einer halben Sekunde, wo wir die Leerheit wirklich spüren. Und die Beschreibung von DPE ist ja immer, dein konzeptioneller Geist ist nicht vorhanden. Aber das ist der Beweis dafür, weil du es trotzdem mit dem Geist erfährst, dass du es mal. Also ich, da kann ich jetzt nur zitieren. Sorry, leider kann ich immer noch nicht durch persönliche Erfahrung drüber sprechen. Ja. Aber ich, also wie gesagt, zum Weiterdenken würde ich da wirklich, also würde ich den Pfad entlang gehen, dass du in dem Moment keine Konzepte hast.
Okay, danke.
Ja, gerne. Danke, Monique, für die Frage. Mich hat es nämlich noch an was anderes Wichtiges erinnert. Es könnte sein, dass ihr Menschen kennt, die sich an vergangene Leben erinnern können. Das erkennen wir nicht als Beweis an, weil Erinnerung keine Zemma ist. Es ist keine direkte, gültige Wahrnehmung, wenn ich mich erinnere. Weil das könnte man ja auch als Beweis anführen. Ich kenne ja jemanden, der kann sich an vergangene Leben erinnern. Aber der wird im Buddhismus nicht anerkannt, weil es keine Zemma ist.
Und was ist mit Menschen, die Menschen aus ihrem Leben wieder sehen oder wieder treffen?
Aber das ist ja auch eine Erinnerung, dass sie glauben, dass sie ihn das zweite Mal sehen.
Die sind sich aber alle ganz sicher.
Das mag gerne sein. Ich wollte nur sagen, dass wir es im Buddhismus nicht anerkennen als Beweis, weil es keine Zemma ist.
Christa, in unserem Leben waren wir alle schon x-mal die Mutter von allen. Und jeder war schon unsere Mutter. Also wenn man sich daran erinnert, ist das eigentlich normal.
Nee, nicht erinnern, sondern du siehst ein Kind und weißt, das war früher dein Vater.
Ja, und das war auch mal deine Mutter und es war mal, wir waren alle schon alles für allen.
Aber wie gesagt, das ist Erinnerung. Ja.
Okay.
Also außer du bist praktisch dann außer du bist Buddha und die Zeit implodiert für dich, dann ist es keine Erinnerung mehr, weil dann nimmst du das alles direkt wahr.
Ist es mit dem Geist eigentlich irgendwo dann auch, also dass es alles ein Geist ist, aus dem wir...
Nein, wir haben separate Geistesströme. Was ist der Beweis dafür? Ich kann dein Karma nicht verändern. Ich kann mich nur um mein eigenes Karma kümmern. Okay. Selbst Buddha kann unser Karma nicht verändern. Das ist der Beweis dafür, dass wir praktisch eigene Geisteskontinui, Bewusstseinsströme, Geiste haben.
Und wenn wir alle den gleichen Geist hätten, dann wären wir jetzt entweder alle Buddhas oder es gäbe keine Buddhas. Mhm.
Da gibt es aber noch ein interessantes, also um drüber nachzudenken. Ich bin hier und habe meinen Geist. Wenn ich jemand da draußen habe, den ich durch mein Karma erschaffen habe, inwiefern ist er jetzt Teil meines Geistes? Zum damit er auch, dass euch nicht langweilig wird, dass er was zum Nachdenken hat. Okay. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ganz eine einfache Frage noch, die ich mir aufgeschrieben habe. Was für ein Problem hat denn jetzt dann eigentlich ein Farbenblinder? Hat der ein Problem im Geist oder ein Problem im Auge?
Meines Wissens fallen bei Farbenblinden ein oder zwei Farben aus, die dann in den Graubereich verschmelzen und nicht mehr unterscheidbar sind. Ganz ehrlich, ich glaube, dass das eher Rezeptor ist, also Auge.
Gut, danke.
Aber nachgucken. Google it. Ist jetzt mein Halbmedizinwissen. Interessant wäre, wenn es karmisch wäre. Natürlich ist es auch karmisch bedingt, dass du farbenblind bist, was das verursacht. Dass du, ja. Aber das werden wir heute nicht mehr lösen. Wir versuchen, unsere Finger in das Mandala zu kriegen.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, möge alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, die von Diensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Yeah.